NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. 15 Jahre nach den Terrorangriffen in New York und in Washington gedenken die USA der Opfer. Der islamistische Terror hält die Welt seitdem in Atem. Dazu auch unser Kommentar. Die Kommunikation stockt. Hauptsächlich zwischen CDU und CSU hakt es in der Flüchtlingspolitik. Und deshalb haben sich die drei Parteichefs zu einem Koalitionsgespräch getroffen. Wir berichten gleich. Und kurz vor der Waffenruhe sterben weiter Menschen bei Bombenangriffen in Syrien. Und in Niedersachsen, da wurden Städte und Gemeinderäte neu gewählt. Ein erster Überblick am Ende unserer Sendung. 11. September 2001, gegen 3:15 am Nachmittag unserer Zeit. Und so ziemlich jeder von uns weiß noch, wo er war und was er gerade machte, als die Nachricht vom Angriff auf das New Yorker World Trade Center sich verbreitete. Zwei Flugzeuge, von Selbstmordattentätern gesteuert, waren in die Türme gerast. Ein weiteres stürzte ins Pentagon in Washington und das vierte zerschellte auf dem Land. Mehr als 3000 Menschen starben. 15 Jahre ist es nun her. Mittlerweile steht ein neues, noch höheres Gebäude an Ground Zero. Doch nichts ist vergessen.
New Yorker Polizisten tragen die Fahne dorthin, wo damals alles begann. Ground Zero, das Banner, zerrissen, löchrig. Es wehte am 11. September vor 15 Jahren hier, wo am Morgen hunderte Angehörige wie jedes Jahr seit 2002 des Tages gedenken, der 9/11 wurde. Eine Glocke erklingt 8.46 Uhr, als die erste Maschine damals in den Nordturm flog, hier, wo jetzt 541 Meter hoch das neue, das One World Trade Center in den wolkenverhangenen Himmel ragt. Fast 3000 Tote, 2753 allein hier in New York, in und um die Türme. Bis heute fehlt von 1113 Opfern jede Spur. Drei Bürgermeister stehen in der ersten Reihe. Giuliani, Bloomberg und der amtierende Bürgermeister von New York, Bill de Blasio. Der Governor Cuomo ist da und auch Hillary Clinton. Das Gesicht versteckt hinter einer dunklen Sonnenbrille. Sie steht Meter entfernt nur neben ihrem Herausforderer Donald Trump. Kein Wahlkampf an diesem Tag, keine Werbespots im Fernsehen. Amerika hält inne. Der Klang der Dudelsäcke der New Yorker Feuerwehr hallt über das, was einst Ground Zero war. Heute ein fast komplett wiederhergestelltes, lebendiges Viertel des Gedenkens. Präsident Obama spricht in Washington bei einer Gedenkfeier am Pentagon. Hier in New York aber sprechen nur sie, die Angehörigen.
Seema David Aoyama.
And my father, James R. Ostrowski.
And my dad, Michael G. Jacobs, whose grandchildren he'll never get a chance to meet. We love you, Dad.
Sie lesen die Namen, alle Namen der Toten, 2893 Geschichten. So auch die des Ehepaares Kestenbaum. Ihr Mann war Astrophysiker. Sie hat ihn den Sternenputzer genannt, sagt die Witwe. Einer müsse die Sterne doch zum Leuchten bringen.
My husband was an astrophysicist. And I used to call him my star polisher. Somebody has to go polish the stars.
Das Gedenken 15 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September, der Bericht von Georg Schwarte. Die Angriffe auf die Doppeltürme in New York, heute also vor 15 Jahren, zerstörten auch einen Gründungsmythos der Vereinigten Staaten, nämlich, dass sie nicht von außen angegriffen werden können. Das wirkt bis in die aktuelle politische Auseinandersetzung heute nach, meint Andreas Horchler in seinem Kommentar.
Hillary Clinton und Donald Trump haben eine verbale Feuerpause für den 15. Jahrestag des 11. September ausgemacht. Keine Reden, keine Werbespots. George Bush und John Kerry hatten das 2004 so gehalten, John McCain und Barack Obama 2008, Mitt Romney und Obama 2012 ebenfalls. Ari Fleischer, George Bushs Pressemann aus dem Jahr 2001, findet es gekünstelt, wenn Politiker, die in einem atemlosen Wahlkampf keine Gelegenheit auslassen, aufeinander loszugehen, einen Tag lang apolitisch sind. Eigentlich hat er da recht, aber kein Politiker von Rang wird es bis auf Weiteres wagen, diesen eintägigen Waffenstillstand zu brechen. Der Grund, 9/11 ist größer als die Politik bis heute. Dieser 11. September ist der Tag, an dem die Überzeugung endete, zu Hause seien die USA nicht ernsthaft angreifbar. Amerika war plötzlich nicht mehr von zwei Ozeanen geschützt, schrieb Autor Robert Kaplan. Seit 9/11 bemühen sich die USA, mit dieser neuen Verletzbarkeit umzugehen. Mehr noch ist der 11. September im amerikanischen Geschichtsverständnis ein Tag der Widerstandsfähigkeit, der Helden, der Feuerwehrleute und Polizisten, der hilfsbereiten Bürger, der Fluggäste, die ihr Leben opferten, um andere zu retten. Der riesige Freedom Tower an der Stelle der eingestürzten Doppeltürme des World Trade Center, das spektakuläre Mahnmal in New York, aber auch die Verschwörungstheorien, die immer noch zirkulieren, all das zeigt, die USA sind nicht fertig mit dem Thema 9/11, nicht mit den 3000 Opfern, nicht mit der Tatsache, dass die einzig verbliebene Supermacht, hochgerüstet wie nie ein Land in der Menschheitsgeschichte, so bildmächtig getroffen wurde und wieder getroffen werden könnte. Der New Yorker Donald Trump gab oft Kommentare zum 11. September ab. Bill Clinton habe versagt, George Bush habe versagt, beide hätten Osama bin Laden nicht bei Zeiten zur Strecke gebracht. 9/11 hätte es mit ihm nicht gegeben. Hillary Clinton war 2001 Senatorin des Bundesstaates New York. Sie besucht zum 15. Jahrestag Ground Zero. Die Helfer des 11. September hätten sie inspiriert. Sie wolle eine Oberbefehlshaberin sein, die die Menschen zusammenbringt, um das amerikanische Volk sicher und das Land stark zu erhalten. Am Montag endet die verbale Feuerpause zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Dann werden sie wieder aufeinander losgehen. Die meisten Inhalte, über die sie dann wieder streiten werden, haben etwas mit dem 11. September zu tun. Direkt und indirekt. Die Kriege, der Antiterrorkampf, Immigration, die horrenden Staatsschulden. Auch 15 Jahre nach den Anschlägen gilt, der 11. September hat die USA gründlich verändert. Die Welt auch.
Der Kommentar von Andreas Horschler auf WDR 5 und NDR Info. Die Berliner Große Koalition hat noch rund ein Jahr vor sich und mancher fragt sich, wie soll das bloß weitergehen, denn die Gemeinsamkeiten zwischen CDU und CSU scheinen aufgebraucht. Böse Zungen sprechen ja von der Oppositionspartei CSU. So weit soll es ja nicht kommen und deshalb haben sich die Koalitionäre am Nachmittag im Kanzleramt zusammengesetzt, um Dampf aus dem Kessel zu lassen. Und vor der Dreierrunde, da sprach CSU-Chef Seehofer eine Stunde lang mit der Kanzlerin. Die Positionen beider in der Flüchtlingspolitik sind sehr gegensätzlich. Obergrenzen und Rückführungen fordert der Bayer. Wir werden es schaffen, sagt die andere. Volker Schaffranke aus unserem Hauptstadtstudio.
Auch wenn sich viele freuen, dass hierzulande der Spätsommer sich von seiner besten Seite zeigt, die Betriebstemperatur im politischen Berlin war viel zu heiß gelaufen. Die CSU teilte in Richtung CDU und Kanzlerin aus, erwartete nach der Wahlschlappe in Mecklenburg-Vorpommern eine Kehrtwende und beschloss erst gestern wieder einen neuen Forderungskatalog. An erster Stelle steht dabei eine Obergrenze für Flüchtlinge. Bei 200.000 Menschen soll Schluss sein. CSU-Chef Horst Seehofer hatte vor dem Dreiertreffen im Kanzleramt noch einmal klargemacht:
Die Integration wird nur gelingen, wenn wir nicht unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen, sondern eben die Zunahme pro Jahr begrenzen. Dann wird auch die Integration gelingen.
Peter Altmaier koordiniert als Kanzleramtsminister die Flüchtlingspolitik der Regierung. Es ist kein Geheimnis, dass Angela Merkel sich in der Vergangenheit immer gegen eine festgesetzte Obergrenze bei den Flüchtlingszahlen ausgesprochen hat. Altmaier ist dennoch zuversichtlich, dass CDU und CSU zueinander finden werden.
Es ist das gute Recht der CSU, ihre Positionen festzulegen. Und es ist die gemeinsame Pflicht von CDU und CSU, am Ende das Trennende zu überwinden. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir uns in den nächsten Wochen nicht nur annähern werden, sondern auch gemeinsam bei allen wichtigen Fragen agieren.
Was heute genau hinter den verschlossenen Türen im Kanzleramt besprochen wurde, das wissen wir nicht genau. Angeblich wurde das wichtigste Thema ausgeklammert, die Flüchtlingspolitik. Man habe sich, so heißt es aus Regierungskreisen, auf einen Fahrplan zur Lösung der strittigen Sachthemen geeinigt. Das sind die Erbschaftssteuer, ein Gesetz zur gleichen Bezahlung von Männern und Frauen sowie Fragen zur Rente. Bis Oktober will man hier einen Konsens erzielen. Es sei ein harmonisches Dreiergespräch gewesen, hieß es abschließend. Bevor SPD-Chef Sigmar Gabriel allerdings dazukam, saßen Angela Merkel und Horst Seehofer allein zusammen. Aber auch aus diesem 2-Stunden-Gespräch erfuhren wir nicht viel. Man wolle die verfahrene Situation zwischen CDU und CSU auflösen, teilte ein Sprecher mit. Das forderte heute auch noch einmal SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann.
Wenn Frau Merkel und Herr Seehofer permanent gegeneinander kämpften, dann haben die Leute den Eindruck, diese Regierung weiß nicht genau, wo sie hin will, wo es lang geht.
Wie es in der Großen Koalition inhaltlich weitergeht, das wird sich wohl erst in den kommenden Tagen genau zeigen.
Morgen Abend, da beginnt das muslimische Opferfest und ab dann sollen in Syrien die Waffen schweigen. So haben es die USA und Russland miteinander vereinbart. Diese Vereinbarung sieht vor, dass sich die Regierungstruppen rund um Aleppo zurückziehen und humanitären Helfern Zugang gewähren. Russland muss Assad-Truppen im Gegensatz davon überzeugen, die Rebellengebiete nicht länger zu bombardieren. Und dann sollen die USA die mit ihnen verbündeten Rebellengruppen dazu bringen, nicht mehr mit islamistischen Gruppen zu kooperieren. Die Islamisten selbst sollen aber weiterhin bekämpft werden. Noch herrscht dort aber Krieg. Mehr als 60 Menschen kamen bei Bombenangriffen in Syrien ums Leben. Anne Almeling mit Einzelheiten.
Staubwolken steigen über der Straße auf. Menschen bahnen sich einen Weg durch Häusertrümmer und verkohlte Autos. Mit bloßen Händen schaufeln sie einen Eingang frei, suchen nach Verschütteten. Aus einigen Gebäuden schlagen Flammen. Ein Mann trägt ein blutüberströmtes Kind ins Freie. Bilder aus der nordsyrischen Stadt Idlib. Sie wurde gestern aus der Luft bombardiert, kurz nachdem Russland und die USA eine Waffenruhe für Syrien verkündet hatten, die ab morgen Abend gelten soll. Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden bei den Luftangriffen mindestens 58 Menschen getötet. Weitere 90 sollen verletzt worden sein. Welche Luftwaffe die Angriffe flog, ist unklar. Die Menschenrechtsbeobachter beziehen ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind kaum unabhängig zu überprüfen. Auch in der etwa 50 Kilometer entfernten Stadt Aleppo kamen zahlreiche Menschen bei Luftangriffen ums Leben. Viele in der umkämpften Großstadt bezweifeln, dass sich die syrische Armee an die geplante Waffenruhe halten wird. Der Vereinbarung zufolge muss Russland die Truppen von Präsident Bashar al-Assad davon überzeugen, die Rebellengebiete nicht länger zu bombardieren. Abu Alif ist skeptisch, dass das gelingen wird. Der junge Mann kämpft für die freie syrische Armee. Wir haben kein Vertrauen in das syrische Regime. Es hält sich an kein Versprechen. Schon früher hat es sich nicht an die vereinbarte Feuerpause gehalten. Deswegen sind wir weder für die Waffenruhe noch für Waffenstillstand. Das Regime hat während der früheren Waffenruhe sein Volk bombardiert. Was für eine Waffenruhe ist das? Sollten die Waffen in Syrien eine Woche lang schweigen, wollen die USA mit dem russischen Militär zusammenarbeiten und ihre Luftangriffe auf Terroristen koordinieren. Gemeint sind damit die Extremisten des Islamischen Staates und der ehemaligen Nusra-Front, die sich inzwischen Jabhat Fateh al-Sham nennt. Yassir Abu An-Nur aus Aleppo ist froh über diese Vereinbarung, sieht darin aber nur einen ersten Schritt für die Lösung des Konflikts. Was ich gut finde an der russisch-amerikanischen Übereinkunft, dass sie das Blutvergießen stoppen wird. Das ist im Interesse des syrischen Volkes und das ist der erste Schritt. Aber wer kann garantieren, dass die Waffenruhe 7 oder 10 Tage hält? Und was wird danach geschehen? Fragen nach der politischen Zukunft Syriens haben Russland und die USA ausgeklammert. Schon die bestehende Einigung war erst nach langwierigen Verhandlungen zustande gekommen.
In der Türkei, da lässt der Staat nicht nach, alle mutmaßlichen Oppositionellen in den Ämtern, Universitäten und Schulen zu entlassen. Wer nur entfernt Sympathie für den Putsch, für die Gülen-Bewegung oder für kurdische Interessen erkennen lässt, der ist seinen Posten im Handumdrehen los. So wurden heute 28 Bürgermeister wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, oder zur Gülen-Bewegung abgesetzt. Unser Korrespondent Reinhard Baumgarten hat entlassene Professoren getroffen.
Minutenlang applaudieren Dozenten und Professoren den geschassten Kollegen. 19 Lehrkräfte der Kocaeli-Universität, gut eine Stunde östlich von Istanbul, verlassen die Bildungseinrichtung. Sie sind gefeuert worden. Sie sei traurig, sagt Selal Ekinci. Zu unterrichten sei ihr wichtig gewesen, bekennt die Professorin für Kinderheilkunde. Ich denke, es ist ein würdevoller Abschied. Schämen sollten sich jene Würdelosen, die das in die Wege geleitet haben. Mehr will ich nicht sagen. Selal Ekinci hat Tränen in den Augen. Eine Studentin versucht, sie zu trösten. Wir sind und bleiben doch ihre Studenten. Zehntausende Schullehrer sind seit Mitte Juli suspendiert oder entlassen worden. Mehr als 2300 Professoren, Dozenten und akademische Angestellte mussten ihre Hochschulen verlassen. Die entlassenen und suspendierten Lehrer an Schulen und Universitäten würden nahtlos ersetzt, versichert die türkische Führung. Möglicherweise quantitativ, aber wahrscheinlich nicht qualitativ, befürchtet Onur Hamzaoğlu. Er will seinen Studenten weiterhin zur Verfügung stehen. Wir haben den Beamtenstatus verloren und sind fristlos entlassen worden. Wir sind 19 Kollegen von der Kocaeli-Universität. Wir haben ein Büro angemietet, um dort unseren Studenten Nachhilfe geben und unsere wissenschaftliche Arbeit fortsetzen zu können. Onur Hamzaoğlu ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Epidemiologie. Ihm werden nicht Verbindungen zur in der Türkei Cemaat genannten Gülen-Bewegung vorgeworfen. Anfang des Jahres hat er eine Petition unterzeichnet, die zum Ende der Gewalt im kurdischen Südosten des Landes aufrief. Das wurde den 19 Hochschullehrern der Kocaeli-Universität zum Verhängnis. Man habe sie gefragt, ob sie ihre Tat bereuten, erzählt der Gerichtsmediziner Ümit Bicer. Ja, wir haben bereut. Aber nicht, weil wir die Petition unterzeichnet haben, sondern weil es uns nicht gelungen ist, in diesem Land das Blutvergießen zu stoppen. Die von Präsident Erdogan noch in der Nacht des gescheiterten Umsturzversuchs angekündigte Säuberung betrifft längst nicht nur mutmaßliche Anhänger von Fethullah Gülen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um gleich 18.47 Uhr. Griechenland steht bald wieder im Fokus der europäischen Kassenprüfer. Denn bis Ende des Monats müssen bestimmte Reformen umgesetzt sein, um eine weitere Tranche aus dem Hilfspaket der EU zu erhalten. Noch sieht es aber nicht danach aus. Derweil versprüht der griechische Ministerpräsident Tsipras Optimismus. Er sieht klare Anzeichen, dass sein Land nach langen Jahren der Rezession wieder zum Wirtschaftswachstum zurückgekehrt ist. In einer programmatischen Rede auf einer Messe in Thessaloniki forderte er Unternehmen auf, in Griechenland zu investieren und versprach gute Bedingungen. Wolfgang Landmesser hat zugehört.
Über 2 Stunden beantwortete Alexis Tsipras die Fragen der Journalisten. Neben ihm seine Pressesprecherin. Unter den Zuhörern sein versammeltes Kabinett. Alles ist auf einem guten Weg in Griechenland. Nach den schlimmen Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs. Das war die Botschaft des griechischen Ministerpräsidenten auf der Pressekonferenz. Bis Ende des Jahres werde seine Regierung ein wichtiges Ziel erreichen, die Reduzierung der griechischen Schuldenlast. Denn dazu hätten sich die internationalen Geldgeber verpflichtet. Die Regeln müssen eingehalten werden. Von unserer Seite haben wir die Anforderungen erfüllt. Aber jetzt müssen unsere Partner auch ihre Versprechen einlösen. Auch die jetzt anstehende Bewertung des griechischen Reformprogramms durch die Gläubiger bereitet Tsipras offenbar kein Kopfzerbrechen. Die meisten Anforderungen habe die Regierung bereits erfüllt. Die Kontrollen würden von Mal zu Mal weniger schwierig. Seine Regierung sitze fest im Sattel und es gebe keinen Grund für Neuwahlen, wie sie Tsipras Herausforderer Kyriakos Mitsotakis fordert, Chef der stärksten Oppositionspartei Nea Demokratia. Griechenland brauche jetzt viel mehr Stabilität. Hoffnung auf den Wirtschaftsaufschwung machte Alexis Tsipras auch gestern Abend bei der Eröffnung der Konsummesse in Thessaloniki. Traditionell halten griechische Ministerpräsidenten hier eine Rede zur wirtschaftlichen Lage. Die entwickle sich jetzt in die positive Richtung, sagte Tsipras. Auch auf internationaler Bühne werde Griechenland ein immer stärkerer Akteur. Nicht nur was griechische Themen angeht, sondern auch bei der strategischen Ausrichtung Europas, bei der Überwindung der ökonomischen und strukturellen Ungleichheit, die zwischen Nord und Süd herrscht, und dabei der gescheiterten Sparpolitik ein Ende zu bereiten, die nur Armut und soziale Ausgrenzung bewirkt hat. Als Beweis für die wichtige Rolle Griechenlands führte Tsipras das Treffen der Staats- und Regierungschefs südlicher EU-Mitgliedstaaten am vergangenen Freitag in Athen an. Die Erlöse aus der Versteigerung der Fernsehlizenzen, rund 250 Millionen Euro, werde die Regierung komplett für soziale Zwecke ausgeben. Tsipras versprach tausende neue Stellen in den staatlichen Krankenhäusern, ein Schulspeisungsprogramm und mehr Kindergartenplätze. Aus Anlass der Rede hatten die Gewerkschaften zu Demonstrationen aufgerufen. Über 10.000 Menschen zogen durch die Straßen von Thessaloniki und forderten, die Politik der Regierung zu stoppen. So wurden die Zusatzrenten gekürzt und viele Steuern erhöht. Der Chef des Gewerkschaftsverbands der nordgriechischen Stadt warf Tsipras vor, mit Hilfe der Gewerkschaften Ministerpräsident geworden zu sein. Aber er habe nur Lügen und Illusionen verbreitet, so Yorgos Milonas. Damit ist es jetzt vorbei. Wir werden auf die Straße gehen, solange das nötig ist, und wir werden starken Widerstand leisten. Die Leute haben gemerkt, dass sie getäuscht wurden, und sie werden mit aller Macht kämpfen.
In Weißrussland, da sind die Menschen heute aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen. Dabei bewarben sich 445 Kandidaten um insgesamt 110 Sitze im Unterhaus. Für Oppositionspolitiker gab es allerdings kaum Hoffnung, eine bedeutende Rolle im Parlament zu spielen. Im bisherigen Unterhaus waren Mitglieder der Opposition nicht vertreten. Die Hoffnung, dass sich das ändert, ist eher gering. Markus Sambale berichtet.
Plakate und Flaggen in den Nationalfarben Rot und Grün im ganzen Land, sie signalisieren, es ist Wahltag in Weißrussland. Mehr als 500 Kandidaten bewerben sich heute um die 110 Sitze im Parlament. Überraschungen sind nicht zu erwarten, denn Präsident Alexander Lukaschenko regiert das osteuropäische Land seit mehr als 20 Jahren autoritär. Die Opposition ist ohne Chancen. Der unabhängige Minsker Politologe Valeri Kabaljewitsch kritisiert: In jedem Wahlkreis bewerben sich mindestens zwei Kandidaten. Es gibt auch Fernsehdebatten. Doch in Wirklichkeit sind die künftigen Abgeordneten von der Präsidialverwaltung bestimmt worden. Die Wahl ist eine Scheinveranstaltung für die Öffentlichkeit im Inland und für die ausländischen Beobachter. Internationale Beobachter der OSZE haben bei den vergangenen Wahlen stets zahlreiche Verstöße gegen demokratische Standards dokumentiert. Im weißrussischen Parlament waren zuletzt mehr als 95% der Abgeordneten präsidententreu. Sie folgen Alexander Lukaschenko, dem Dauerherrscher mit dem markanten Schnauzbart, der sich als Garant für Ruhe und Ordnung sieht. Ich kann allen versichern, dass Anarchie, Gesetzlosigkeit und Gewalt auf weißrussischem Boden keine Wurzeln schlagen werden, selbst wenn diese unter dem Vorwand der Demokratie auftauchen. Lukaschenko kontrolliert alle Schaltstellen in Politik und Wirtschaft. Menschenrechtsgruppen und Oppositionelle berichten, der Druck auf Andersdenkende habe in jüngster Zeit aber etwas nachgelassen. So verlief die Präsidentenwahl 2015 friedlich, inhaftierte Regierungskritiker kamen frei. Die Europäische Union wertete das als positives Signal und hob ihre langjährigen Sanktionen auf. Lukaschenko hofft nun auf frische Kredite und Investitionen aus dem Westen, denn sein Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise.
In Niedersachsen, da haben heute Kommunalwahlen stattgefunden und seit einer guten Dreiviertelstunde, da sind die Wahllokale geschlossen. Jetzt werden also Stimmen für Stadträte, Kreistage und Gemeindeverwaltungen ausgezählt. Anders aber als bei Landtags- oder auch bei Bundestagswahlen, da gibt es ja keine Prognosen, sondern nur Einzelergebnisse. Für uns ist Dirk Banse in Hannover in der Beobachtung. Es ist ja noch früh, Herr Banse, aber dennoch gibt es bereits erste Zahlen.
Es kommen so langsam die ersten kleineren Zahlenkolonnen rein, die sind alle noch nicht aussagekräftig. Das sind Zwischenergebnisse zum Teil von Direktwahlen. Daraus kann man aber noch gar nichts schließen. Also wir warten hier auf die ersten wirklich aussagekräftigen Ergebnisse. In erster Linie geht es da um Bürgermeisterämter, es geht um den Oberbürgermeister in Celle, es geht um mehrere Landratsämter. Und das, was politisch interessant ist, nämlich die Kreistagswahlen, die dann in Summe zum Endergebnis führen. Das Ergebnis gibt es erst morgen früh um 16:30.
Was ist denn eigentlich dieses Mal anders als vor 5 Jahren? Ich nehme an, die Themen auch.
Die Themen sind für die etablierten Parteien die gleichen wie immer. Eine Kommunalwahl ist eine Kommunalwahl ist eine Kommunalwahl, heißt es hier immer. Da geht es tatsächlich um das Windrad, da geht es um die Bushaltestelle, da geht es möglicherweise um die Kita und um das Schwimmbad. Aber wir haben natürlich einen neuen Player in dieser Runde und das ist die AfD. Und das kann im Moment niemand einschätzen, inwieweit die AfD tatsächlich hier Stimmen sammeln kann und wo sie sammelt. Wir hatten ja im März eine Kommunalwahl in Hessen, da kam die AfD aus dem Stand auf 11,9%. Ob sie das hier erreicht, das kann man im Moment überhaupt noch nicht sagen, auch weil sie nicht in allen Kreisen angetreten ist.
Wird diese Wahl, wie immer sie ausgeht, eigentlich dann über Niedersachsen hinausweisend interessant sein?
Also es wird sicherlich ein bisschen ein Stimmungsbarometer werden für das Land. Es ist mit Sicherheit keine Denkzettelwahl, wie wir sie jetzt in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben. Aber sollte folgender Fall eintreten, dass die CDU, die über die letzten Jahrzehnte immer stärkste kommunalpolitische Kraft in Niedersachsen war, diese Rolle jetzt verliert, weil sie zu viele Stimmen möglicherweise an die AfD abgibt und die SPD vorbeizieht, dann wird das zu einer größeren politischen Debatte im Land führen. Auf Bundesebene sehe ich das so nicht. Ich glaube, da schaut man im Moment schon eher wieder auf die Wahlen kommendes Wochenende in Berlin. Da sind wir dann halt wieder bei dem Punkt, dass es eine Kommunalwahl ist und dass wir möglicherweise eine Wahlbeteiligung Mitte 50% haben. Das ist im Moment auch noch nicht so richtig vorauszusagen. Die Landeswahlleiterin hat vorhin erklärt, gegen 16.30 Uhr lagen wir auf dem Stand von 2011, aber es gibt etwas mehr Briefwähler, also es könnte vielleicht etwas hochgehen. Das sind alles noch offene Fragen, die wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten können.
Sie haben auch davon gesprochen, in Celle, da wird ja der Oberbürgermeister neu bestimmt, von der SPD zurzeit, seit 5 Jahren im Amt, hat es damals von der CDU übernommen. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da schon Tendenzen?
Auch da gibt es noch keine Tendenzen, aber das ist eine der spannenden Fragen heute Abend, denn Celle war immer eine CDU-Stadt. Und als der Oberbürgermeister Mende 2009 gewählt wurde, da war das wirklich eine Überraschung, dass er sich im ersten Wahlgang durchgesetzt hat. Wenn die SPD Celle halten könnte, und es ist die einzige große Stadt in Niedersachsen, in der bei dieser Kommunalwahl ein Oberbürgermeister gewählt wird, dann wäre das ein Prestigegewinn für die SPD, nicht mehr und nicht weniger.
Kommunalwahlen in Niedersachsen, und bis die Zahlen landesweit vorliegen, da wird es noch etwas dauern. Soweit Informationen von Dirk Banse live aus Hannover. Und nun kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Deutschlands Tennis-Ikone Steffi Graf hat eine Nachfolgerin, sie heißt Angelique Kerber. Die Kielerin ist neue Weltranglisten-Erste. In der Nacht hat sie ihr Erfolgsjahr jetzt auch noch gekrönt und die US Open gewonnen. Alexander Lorenz aus unserer Sportredaktion, um das mal einzuordnen. Was hat Kerber da eigentlich geleistet?
Etwas, das nur ganz wenige schaffen. Sie hat über ein komplettes Jahr hinweg auf einem Niveau gespielt, das seinesgleichen wirklich sucht. Kerber hat zum Beispiel so viele Matches gewonnen wie keine andere und sie stand in 4 der 5 großen Finals der Saison. Bei den Australian Open, die hat sie gewonnen, damit fing alles an. Danach Endspiel in Wimbledon bei Olympia und jetzt eben bei den US Open inklusive Triumph. Das ist einfach bärenstark.
Was alles in den letzten Wochen passiert ist. Jetzt mein 2. Grand-Slam-Titel. Also ich meine, man spielt für diese Momente, auf dem Platz zu stehen und sein bestes Tennis zu zeigen und dann natürlich dann als Siegerin vom Platz zu gehen und erst recht im Finale als die nächste Grand-Slam-Siegerin. Das ist schon der Wahnsinn.
Der Wahnsinn war auch, wie Kerber im Finale die Tschechin Karolina Plíšková geschlagen hat. Im 3. und entscheidenden Satz lag sie mit einem Break hinten, hat bei einem Seitenwechsel vorher noch zu ihrem Trainer gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Die Körpersprache war total schlecht. Aber dann hat sie sich doch noch mal reingekämpft, gebissen und das Spiel irgendwie gedreht. Das war ein Sieg der Extraklasse. Top.
Ja, das will auch schon was heißen, wenn sich der Fußball nun hinter Tennis anstellen muss. Ja. Kommen wir zur Bundesliga. Jetzt gerade läuft das Spiel Mainz gegen Hoffenheim. Wie steht's?
Deutlich ist es. Es steht 4:1 für die Mainzer. Alle 5 Tore sind in der ersten Hälfte gefallen. Jetzt in der zweiten ist es, was die Tore angeht, ein bisschen ruhiger. Dafür hat es eine rote Karte gegeben, und zwar gegen die Mainzer, sprich der Gastgeber zwar deutlich vorne, aber auch in Unterzahl. Mal sehen, wie das weitergeht. Rund 20 Minuten sind noch auf der Uhr. Heute Nachmittag hat Werder Bremen gegen den FC Augsburg gespielt. Und ich glaube, was Bremen angeht, können wir das K-Wort auspacken. Krise. 1:2 Heimpleite für Werder. Damit haben die Bremer alle 3 Pflichtspiele der neuen Saison verloren. Daran konnte auch Neuzugang Serge Gnabry nichts ändern, der heute sein Bundesliga-Debüt für Werder gegeben hat.
Ich denke, wir haben das Spiel nach dem 1:1 Ausgleich aus der Hand gegeben. Wir hätten da weitermachen müssen, wo wir in der Pause aufgehört haben, haben das nicht getan und wurden dann bestraft.
Genau, Bremen hatte nämlich zuerst geführt, das aber in der zweiten Hälfte aus der Hand gegeben. Deswegen laute Pfiffe gegen die Mannschaft und vor allem gegen den Trainer Viktor Skripnik, der Coach unter Druck. Mal sehen, wie das mit ihm weitergeht bei Werder. Kurz noch 2 nicht so gute Nachrichten für Fans von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Leverkusens Karim Bellarabi und Gladbachs Patrick Herrmann haben sich verletzt. Bellarabi hat einen Muskelbündelriss, Herrmann einen Muskelfaserriss, tut beides weh. Deswegen fallen beide auch erstmal aus.
Ja, wir müssen noch über die Paralympics reden in Rio de Janeiro. Der 4. Wettkampftag hat nun angefangen. Was hat sich aus deutscher Sicht heute schon getan?
Wir haben eine Bronzemedaille im Bahnradfahren. Besser gesagt, Stefan Niemke und der fast blinde Kai-Christian Kruse haben sie. Die beiden sind im 1000-Meter-Zeitfahren 3. geworden. Eine Medaille verpasst hat allerdings Matthias Meester im Speerwerfen. Der kleinwüchsige Kölner hatte eigentlich auf Gold geschielt. Am Ende ist es aber nur Platz 5 geworden. Etwas besser, aber auch am Treppchen vorbei, Diskuswerferin Friederike Charlotte Kolaiski aus Duisburg, Platz 4 für Sie.
Danke, Alexander Lorenz mit dem Sport in Echo des Tages. Das war's auch von uns für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage Tschüss für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.